frage ich mich, was hat Gott für ein Verhältnis zur Natur oder zur Schöpfung oder zur Erde? Ich frage mich auch, was für ein Verhältnis hat Gott zu den Menschen, die er angeblich nicht so segnet wie mich, die arm sind, obwohl sie es gar nicht verdient haben, die ungerecht behandelt werden, die ausgenutzt und missbraucht werden. Ich frage mich oft, was hat Gott für ein Verhältnis für Menschen, die zerrissen werden in all der Zerrissenheit, in der diese Menschheit sich befindet, wo wir uns gegenseitig abschotten und dicht machen und voneinander abgrenzen. Was für ein Verhältnis hat Gott dazu? Was für eine Beziehung? Eigentlich müsste ich natürlich genauer fragen, was für eine Beziehung sollte ich dementsprechend haben? Ich denke zum Beispiel an die wunderbare Natur, an die Schöpfung. Als kleiner Junge bin ich mit meinem Großvater durch den großen Nutzgarten gegangen und dann hat er mir erklärt, das sind die Zwiebeln. Und er hat immer hinzugefügt, die hat Gott geschaffen. Das sind die Ringelblumen. Die hat Gott geschaffen. Das sind die Kartoffeln. Die hat Gott geschaffen. Ich vergesse das nie. Wir haben sogar noch Plattdeutsch geredet. Der hat Jodemorgut, heißt das. Nun, diese Beziehung zur Schöpfung hat sich aber in meiner Prägung, wie vielleicht in vielen, auch in ihrem und deinem Leben, so gezeigt, dass eigentlich die Schöpfung irgendwo immer nebenher ging. Denn wir haben gedacht, das Eigentliche ist doch, dass Jesus gekommen ist, uns Menschen zu retten, dass wir Vergebung unserer Sünde haben, dass wir erlöst sind, dass wir versöhnt sind mit Gott. Im Klartext, die Evangelisation ist das Wichtigste im Leben. Das hat die Schöpfung so ein bisschen an den Rand gebracht. Wohl wissend, dass das irgendwo nicht zusammenpasst. Manchmal war ich auch irritiert, wenn wir zum Beispiel diese, ich sage das manchmal, die schmatzigen Erntedankfeste hatten. Also wo mit Farbenpracht, wo der Erntedanktisch da im Oktober steht und die Sonnenblumen lachen einen geradezu an. Und dann hat die Gemeinde gesungen, wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Schönheit, die du gemacht hast und so weiter, dann stehe ich anbetend vor dir. Und am nächsten Sonntag haben wir ein Lied gesungen, ich bin durch die Welt gegangen, die Welt ist nicht schön, die Welt ist voller Sünde. Ja. Und dann wurde zitiert, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Ein Wort aus dem ersten Johannesbrief. Wie passt das zusammen? Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab. Und wir sollen die Welt nicht lieb haben? Diese Spannung entwickelt sich, glaube ich, in vielen Köpfen und Herzen von Menschen, die wirklich in der Nachfolge Jesus leben wollen. Wie passt das eigentlich alles zusammen? Wenn wir jetzt fromm und grün werden etwa, müssen wir jetzt noch zusätzlich was tun? Die vielen, vielen Appelle angesichts des Klimawandels, müssen wir jetzt immer noch mehr dazulegen? Was hat Gott damit zu tun, wenn die Welt doch sowieso untergeht? Wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft? Hat Gott die Welt verloren? Oder haben wir die Welt verloren? Oder hat die Welt Gott verloren? Das sind entscheidende theologische Fragen. Ich bin denen vielfach nachgegangen und ich bin ein paar Dingen auf die Spur gekommen. Ich will Ihnen diese Spuren ganz kurz skizzieren. Zum einen ist mir deutlich geworden, dass Gott die Erde als einen lebendigen Organismus geschafft hat. Die Erde ist also nicht nur Materie, die wir irgendwie ausnutzen, wie das heißt. Im Genesis-Buch, im ersten Buch Mose, lesen wir, wir sollen uns die Welt untertan machen, wir sollen herrschen. Ja, und im zweiten Schöpfungsbericht lesen wir, dass wir sie pflegen und bebauen sollen. Das hört sich schon zahmer an. Aber immerhin steht das in der Bibel, wir sollen sie beherrschen. Und das Wort, was in der hebräischen Sprache dort steht, 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28, ist ein Wort, was auch gebraucht wird für Vergewaltigung. Das ist durchaus was Gewalttätiges oder eine Macht. Gott hat den Menschen eine Macht gegeben hier auf der Erde, eine besondere Verantwortung. Und dann ist mir deutlich geworden, dass in Jesus Gott uns gezeigt hat, wie er Macht ausübt. Ist Ihnen das bewusst? Ist dir das bewusst? Er lässt alles los. Er sagt, ich bin ein Diener. Lernt von mir. Macht im christlichen Sinne ist immer Dienst. Und somit sind wir aufgerufen, diesen großen Schöpfungsauftrag nicht im Sinne einer Ausbeutung der Schöpfung zu missachten, nach dem Motto, wir holen alles raus oder eines Missbrauchs geradezu, und das noch mit einer biblischen Begründung, sondern wir sollen in Einklang mit dieser Schöpfung leben. Und dies sind Beobachtungen, die mich sehr viel ins Nachdenken gebracht haben. Und wenn es um Spiritualität geht, ich kann mich gut entsinnen, ich habe damals viel über Spiritualität und Heiligen Geist nachgedacht, und ich saß in meinem Garten hier in Braunschweig unter einem großen Mirabellenbaum. Und dann las ich aus dem Psalm 104, wo es heißt, alles lebt dadurch, dass Gott seinen Geist, seinen Odem Ruach im Hebräischen gibt. Dann heißt es weiter, wenn Gott aber diesen Ruach, diesen Geist entzieht, kann nichts mehr leben. Im Klartext bedeutet das, es gibt auf dieser Erde kein Leben ohne den Geist Gottes. Deshalb ist die Frage, wie sind wir in einem Zusammenhang mit dieser geliebten Welt, wo der Geist Gottes irgendwie noch dran ist und drin ist? Es stellt sich auch die Frage, hat diese Welt, die Erde, eigentlich einen Bezug zur Erlösung? Oder ist Jesus am Kreuz gestorben und er ist nur für mich gestorben? Oder nur für uns Menschen? Oder nur für die Frommen, die in den Kirchen sind? Heißt es nicht im Kolosserbrief, dass Christus sein Blut vergossen hat für alles? Pantos im Griechischen. Also die Erlösungsdimension, die Versöhnungsdimension hat einen kosmischen Bezug. Das mag für manche von uns vielleicht etwas neu sein. Für mich auch. Ich musste viel darüber beten und nachdenken, aber ich will uns ermutigen, das als eine gewisse theologische Grundlage zu nehmen. Interessanterweise ist es nun so, dass wir in einem Einklang sind. Deshalb beschreibt Jesus das etwa in einem der Sendungsworte, wenn der Auferstandene seine Jünger aussendet in die Welt, zu den Nationen. Und bei Markus heißt es dort in Markus 16, und er sagt ihnen, predigt das Evangelium der gesamten Schöpfung. Ktisis im Griechischen. Allem, was Gott gemacht hat. Nun, die Schöpfung, sie hat eine Verkündigungsqualität. Ich will mit Ihnen ein bisschen nachdenken über die Spiritualität, die vielleicht bei Micha oder auch in den ganzen Initiativen, die wir haben, wirklich wichtig ist. Warum machen wir das? Die vielen Appelle, wir müssen, die reizen uns nicht mehr. Die dramatischen Tabellen und neuen Erkenntnisse, wie schlimm es um den Klimawandel steht, wie die ganze Armut zunimmt, die bringen viele Christen nicht mehr auf den Plan. Wir haben eine Photovoltaikanlage vielleicht auf dem Dach der Kirche oder des Gemeindehauses, und wir kaufen vielleicht auch ein bisschen umweltbewusster, aber ist es das? Es geht doch darum, dass wir in einer Schöpfungsgemeinschaft leben. Diese Welt ist von Gott geliebt. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott und die Welt überlasse ich dem Teufel. Oder ich will es mal anders sagen, die Welt überlasse ich denen, die Gott gar nicht kennen und nicht kennen wollen. Die sollen sich doch darum kümmern, ich kümmere mich um die Evangelisation. Ich halte das für eine sehr verkürzte Wahrnehmung des Evangeliums. Deshalb will ich uns ein bisschen hineinnehmen in das, was ich Spiritualität der Schöpfung nenne oder Spiritualitätsgemeinschaft. Eine erste Dimension dieser Spiritualität überschreibe ich die grüne Kanzel. Verkündigung in und mit der Schöpfung. Womöglich kennen Sie dieses wunderbare Wort aus Psalm 19. Die Himmel erzählen von der Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündigt seine Hände Werk. Ein Tag sprudelt der anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis ohne Rede, ohne Worte, aber mit unüberhörbarer Stimme. Es freue sich der Himmel, heißt es im Psalm 96. Es jauchze die ganze Erde, es brause das Meer und seine Fülle. Es verlockt das Feld und alles, was darauf ist, auch alle Bäume im Wald sollen jubeln im Herrn. Das Erste, was die Schöpfung uns lehrt, ist, sie ist keine Problemanzeige, sondern sie ist eine Verkündigung. dass wir neu den Glanz dieser Schöpfung, die Schönheit erkennen, die Himmel, dass du neu ins Staunen kommst. Man muss nicht Franz von Assisi heißen, um den Sonnengesang anzustimmen, was übrigens sehr schön ist. Aber ich habe gelernt, neu mit der Schöpfung zu kommunizieren, zu predigen, ihr das Evangelium zu predigen. Wenn ich zum Beispiel das Eichhörnchen sehe, das bei uns im Garten rumhoppelt, ich gebe den meisten Tieren Namen. Ich nenne dieses Eichhörnchen Elli. Und morgens, heute Morgen, ich mache die Tür auf, es ist ein frischer Morgen und Elli hoppelt rum. Sie sieht mich und unsere Blicke treffen sich. Es sind keine Blicke der Angst, wie ich das sonst von Elli auch kenne, sondern fast, ja, es ist schön. Und dann segne ich Elli, ich sage, ja, du wartest auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Und sie hoppelt von dann. Das kann man so machen. Ich könnte viele solcher Geschichten erzählen. Ich möchte Ihnen Mut machen, neu zu staunen. Ich möchte dir Mut machen. Nimm dir Zeit zu staunen über das, was Gott in dieser Schöpfung angelegt hat. Ich möchte Ihnen Mut machen dazu. Ich möchte dir Mut machen dazu, diese Kanzel neu zu entdecken. Das gibt eine neue Motivation. Das Zweite will ich aber nicht verschweigen. Es geht um die Sympathie der Seufzenden, das Leiden in und mit der Schöpfung. Es wäre wirklich sträflich, das zu übersehen, dass diese Schöpfung wirklich in einer enormen Bedrängnis ist, vorwiegend zugeführt durch uns Menschen. Das kommt nicht aus der Schöpfung selbst heraus. Als mein Großvater lebte etwa, da wurde jedes Jahr, ging man davon aus, dass 10, maximal 10 der Bio-Arten ausstarben. Heute geht man davon aus, dass täglich 130 der Bio-Arten aussterben. Täglich. Da merken wir, wie radikal dieser Klimawandel ja nicht nur äußerlich ist. Und das betrifft alle Menschen. Denn das korrespondiert mit der Frage der Armut und Gerechtigkeit. Die Dürre und die ganzen Dinge, die zunehmen, wir müssen gucken, wie kommen wir hin. Zurzeit überlegen wir, wie kommen wir mit Energie hin, wie kommen wir mit dem Weizen hin. Das sind alles Fragen, die uns bewegen, die aber damit zusammenhängen, mit diesem Klimawandel. Das Leiden der Schöpfung. Und ich denke daran, wie der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, aber nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft der Erlösung unseres Leibes. Es ist also eine Leidensgemeinschaft. Wir sprechen auch von der Compassion im Englischen oder Compassion, dass wir das spüren, dieses Leiden, was in der Schöpfung ist, dass wir Buße tun, dass wir mitweinen, wenn ich sehe, wie die Gletscher sich wegweinen, dann kommen mir die Tränen Gottes. Es berührt mich zutiefst. Wenn ich diese Berührung nicht habe, diese Affektiones, wie wir das nennen, diese Gemütsbewegungen, dann wird alles nur wie eine Technik. Dann wird es zu trocken in der Spiritualität. Es ist die Liebe, die Gott in unser Herzen hineingießt. Es geht um das Teilen. Es geht darum, dass die neue Schöpfung sichtbar wird. Diese Natur sehnt sich danach, nach den Offenbarwerden der Kinder Gottes. Ingeborg Gabriel, sie ist eine katholische Theologin aus Wien. Sie erhielt kürzlich einen Vortrag, wie, dass der Klimawandel eigentlich nach dem neuen Menschen schreit. Und dann sagt sie, der neue Mensch, das ist ein Mensch voller Dankbarkeit. Das ist ein Mensch der Demut. Das ist ein Mensch, der teilen kann. Es ist der neue Mensch in Christus. Du bist gefragt, das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Wir teilen, wir geben nicht nur ein bisschen was ab. Teilen heißt teilen, 50-50. Da sind wir weit von entfernt. Das gehört in diese zweite Dimension. Ich will noch eine dritte kurz erwähnen. Die ist schon angeklungen. Das ist der Glanz der Hoffnung. Die Zukunft erwarten wir mit der Schöpfung. Die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen auf Hoffnung hin. Manchmal haben mich meine Enkelkinder gefragt, wenn sie unseren kleinen Hund gesehen haben, kommt der denn auch in den Himmel? Und was habe ich geantwortet? Ich glaube schon. Die ganze nicht-humane Schöpfung, nicht-menschliche Schöpfung, sie wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Hartmut Welz, ein Soziologe dieser Zeit, hat gesagt, alles schreit nach einem Narrativ, einer Zukunftserzählung. Wenn wir Christen die nicht haben, wer denn dann? Wir haben ein großes Finale vor Augen, die Wiederkunft Jesu. Mit diesem Vorfinale, das, was die Bibel tausendjähriges Reich nennt, messianische Zustände auf der Erde. Wir haben das Gericht vor Augen. Und erschrecken Sie nicht, für mich ist das Gericht ein Trost. Die Aufrichtung der Gerechtigkeit. Dieses Reich Gottes, das wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das hat doch jetzt schon angefangen. Wir sind doch schon die Ersten mit Christus unterwegs. Wir haben doch schon was Neues in uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns einbringen hier in dieser Welt. Das Reich Gottes, es wächst, es kommt. Deshalb lade ich Sie ein, neu einzusteigen in diese Zukunft Gottes. Unser Herr kommt. Wir beten mit allen Christen gemeinsam. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Ich wünsche dir, ich wünsche jedem von uns Gottes reichen Segen. Amen.